Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich Peter Taschler zu Gast. Das ist sein allererster Podcast überhaupt. Er ist Tiroler und er ist Organisator der BTC 22 in Innsbruck von 15. bis 17. September dieses Jahr. Die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz bisher. Ich darf dort moderieren, ich freue mich wirklich sehr drauf. Es ist praktisch, wie man so sagt, alles dort, was Rang und Namen hat aus der deutschsprachigen Bitcoin-Szene. Wir werden darüber reden, wie das ist, dass das Ganze jetzt im Bärenmarkt stattfindet, was das Rahmenprogramm ist, aber auch wie er zu Bitcoin gekommen ist, was Bitcoin für ihn bedeutet. Immerhin hat er inzwischen Bitcoin auch in seiner GmbH eingebracht, also quasi eine Art Mikro-Mikro-Micro-Strategy aus seiner Firma gemacht. Ein kurzes Wort von den Sponsoren und dann geht's gleich los. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von den Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint in goldwetrust.report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Abrico Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferdin Amous. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf abrico.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon. Das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Abrico Media, weil der Amazon-Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Abrico Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Ich freue mich wahnsinnig zu begrüßen Peter Taschler. Du bist aus Innsbruck zu uns gekommen und am letzten Moment vor dem Urlaub im Studio hier in 1090 bei DoMotion. Hallo Peter.
Hi Nika. Erster Versuch für mich in einem Podcast.
Ich wollte es gerade sagen, du warst noch nie in einem Podcast. Peter Taschler, du bist der Organisator der BTC 22, 15. bis 17. September in Innsbruck, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz bisher. Im aufregenden Jahr 2022, wahrscheinlich noch Bärenmarkt dann, oder?
Bin mir ziemlich sicher, dass es im September der Höhepunkt oder der Tiefpunkt des Bärenmarktes sein wird, ja.
Und ich freue mich, wir haben gerade geredet, ich freue mich auch schon sehr drauf, ich darf es moderieren. Und wir werden heute deine Geschichte erzählen, die Geschichte der Konferenz erzählen und ein bisschen darüber reden, was uns dort erwartet und wie wir quasi den Herbst angehen in der Bitcoiner-Szene. Peter, du bist so wie der Ijoma Mangold 1971 geboren.
Ja.
Das erzählt dir schon die ganze Story, oder?
Ich habe meinem Geburtsjahr nie irgendwelche Bedeutung beigemessen. Und seitdem ich Bitcoiner bin, weiß ich, dass dieses Jahr 1971 doch ein ganz entscheidendes Jahr ist und war. Ja.
Wie bist du zum Thema, du bist schon so alt, ich darf dich gar nicht fragen, wie bist du zum Thema Bitcoin gekommen? Ich muss dich erstmal fragen, wie bist du zum Thema Geld gekommen? Also was war so der erste Moment, wo du sagst, da ist dir aufgefallen, da gibt es was da draußen an den Börsen, an den Finanzmärkten?
Also Geld hat für mich nie irgendeine Rolle gespielt. Gell? Ich bin in ganz bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Wir haben nie ein Geld gehabt, aber wir waren solide aufgestellt.
Du kommst aus Südtirol?
Ich komme aus dem absolut hintersten Eck von Südtirol. Das kennt niemand außer ein paar Skitourengeher und Langläufer, Xiersertal, also letzte Seitental vom Bustertal hin zur Osttiroler Grenze. Kennt niemand. Wie bin ich zu Geld gekommen? Ja? Das erste Mal über Geld angefangen zum Nachdenken habe ich im November 2008, ja, Finanzkrise. da ist es losgegangen. Ja. Bis dahin war ich absolut ein unbeschriebenes Blatt. Also ich habe mein Sparschwein gehabt und das Sparbuch und das Girokonto, aber Geld, was Geld ist, das war überhaupt kein Thema.
Aber zu dem Zeitpunkt warst du schon Unternehmer,
richtig,
hast du Familie gehabt,
richtig.
Kinder gehabt.
Ich bin Hamsterrad, dem Geld nachgerannt, alle Hände voll zu tun gehabt, dass ich für meine drei Kinder, meine Familie halt das Geld herbeikarre. Habe auch Kredite gehabt, alles, aber über Geld selbst habe ich nie nachgedacht. Und das ist für mich so das Verblüffende. Und da festzustellen, dass selbst heute noch, ja, nach vielen Jahren Finanzkrise und Dauerkrisenmodus, die wenigsten über Geld nachdenken. Und über das, glaube ich, wollen wir heute ein bisschen reden auch.
Unbedingt,
oder? Was ist Geld? Ja? Weil wenn man über Bitcoin redet, habe ich jetzt immer mehr gelernt, muss man einfach über Geld nachdenken.
Du bist aufgewachsen in den 70er Jahren, in der Zeit der hohen Inflation. Ich weiß nicht, ob man das im hinterletzten Teil in Südtirol überhaupt so mitbekommen hat.
Na, hat man nicht. Na. Also es war ganz wenig Geld herum. Ja. Und das verblüfft mich auch heute, ja. Wie wichtig es ist, dass Geld knapp ist. Ja. Das habe ich damals in meiner Kindheit gelernt. Ja. Wir haben darunter gelitten, dass kaum Geld da war. Ich war auf einem Bauernhof, da war viel Kapital, aber kein Geld. Ja. Und wenn wir getankt haben im Auto, da ist der Tank nie voll gemacht worden. Ja? Da hat man um 10.000 Lire getankt. Ja? Das sind heute 5 Euro. Ja? Der Tank war maximal ein Drittel gefüllt. Geld war sehr, sehr knapp. Trotzdem war alles da. Ja? Und ich glaube, ich habe erst vor 2-3 Monaten verstanden, wie wichtig es ist, dass Geld knapp ist. Nur wenn Geld knapp ist, werden die Güter in Überfluss da sein. Umgekehrt, wenn Geld im Überfluss da ist, werden die Güter knapp. Genau das sehen wir heute.
Das ist das, was Jeff Buchner sagt. Ja?
Richtig.
Scarcity in money, genau. Is abundance in everything.
Das ist ganz zentral, ja.
Mhm. Aber du hast erwähnt, dass in den Anfang der 80er Jahre, als die Zinsen gestiegen sind, das sehr wohl angekommen ist im
richtig,
Tal.
Ganz genau. Und das fasziniert mich heute so in diesem Hintersneck, ja. Kriegen wir mit, was an der Wall Street passiert ist. Ja? Und vielleicht darf ich die Geschichte ganz kurz erzählen. Ja? Ich habe es schon gesagt, Bauernhof, ja, das war ein schöner, großer Bauernhof, eigentlich der größte im Dorf. Ja? Und mein Papa hat 1980, ist er zur örtlichen Raiffeisenbank gegangen und hat gesagt, du Stall bauen, könnte sein, dass die Ersparnisse nicht ganz reichen, dass ich einen Kredit brauche. Ja? Und die Bank hat zu ihm gesagt, Martin, so viel du willst, kannst du haben, so viel du willst, überhaupt kein Problem. Ja? Und dann haben wir 81 gebaut und dann ist das Geld ausgegangen, ist er zur Bank und hat gesagt, du, ich brauche ein bisschen Kredit. Ja? Und die Bank konnte ihm keinen Kredit geben. Ja? Auf einmal war kein Geld da. Ja? 81, ja.
Also vor der Zinswende quasi gab es die Zusage, gar kein Problem.
Gar kein Problem, aber so nur, viel du willst.
Aber noch kein Geld, sondern richtig. Erst, dass es man brauchte und dann gab es kein
genau.
Geld.
Ganz genau. Und ich war damals, ich war 9 Jahre alt, ja. Ich erinnere mich, wir haben eine Baufirma gehabt aus dem Dorf, ja. Und dieser Baumeister, der war jeden Samstag am Abend bei uns in der Küche und hat gesagt, Martin, du musst mir zahlen, sonst putzt es mich, ja. Und mein Papa hat gesagt, ich habe kein Geld, ich kann den nicht zahlen. Ja? Und irgendwann hat er dann doch von der Bank einen Kredit gekriegt, über 25 Millionen Lire. Ja, das sind 12.500 Euro heute. Ja? Ich kann mich erinnern, damals dieser Betrag, da hat man 2 Kleinautos kaufen können. Ja? Also es war ein kleiner Kredit. Ja? Den hat er bekommen und hat bezahlt 25% Zinsen. Laufzeit 20 Jahre. Und mein Papa hat 100 Millionen zurückgezahlt unterm Strich. Also das Vierfache der Kreditsumme. Also unvorstellbar. Ja.
Aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, ja. Aber eben das Faszinierende ist die 25% Zinsen damals. Ja. Und warum ich das die Geschichte erzähle, ja. Ich habe gesagt, hinterster Sack von Südtirol, ja. Ursache von diesem ganzen Schlamassel war damals Paul Volcker, USA, ja, der den Dollar verteidigt hat, hohe Inflation, der den Leitzins auf 16%, 17%, 18% hochgeschraubt hat. Das war die Ursache, warum wir im Hintersnack in Südtirol auf einmal 25% Zinsen bezahlt haben. Was ich sagen will, ja, Geldpolitik und Geld, das ist so fundamental. Ja. In jedem letzten Eck der Welt spürst du, was an den Finanzmärkten passiert. Ja? Und Geld bedeutet mir nichts. Ja? Aber trotzdem ist es so, so wichtig. Ja? Und deswegen müssen wir viel mehr über Geld reden, was Geld ist, wo Geld herkommt. Ja? Und natürlich auch, was Bitcoin ist und was solides Geld ist. Ja?
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Ursache war nicht Paul Volcker. Die Ursache war die Inflation vor Volcker. Volcker musste reagieren, richtig. Hat reagiert.
Konnte noch reagieren, ja.
Konnte damals noch reagieren. Genau, das ist die Frage, ob das heute überhaupt möglich ist. In diesem Sinne mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Ja. Aber genauso wenig wie Bitcoin die Ursache des Zusammenbruchs oder des Deleveraging im Fiat-Money-System ist. Also auch Bitcoin ist nur eine Folge eigentlich der Inflation. Aber es ist schon faszinierend, wie du gesagt hast, dass es angekommen ist und 25% Zinsen ist heute gar nicht vorstellbar natürlich. Aber ich meine, wenn man am Bauernhof aufwächst, bekommt man dann vielleicht sogar ein besseres Gefühl für, wie soll ich sagen, ja, das richtige Leben oder ein besseres Gefühl für wirklich Einnahmen, Ausgaben, Wirtschaften und so weiter. Einfach, ist man da nicht näher dran quasi an der Realität oder ist das ein verklärtes Bild?
Das hat was. Ja, am Bahnhof lernst du von klein auf, dass du nur ernten kannst, was du gesät hast. Ja? Und dass alles Zeit braucht zum Wachsen und dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ja? Das lernst du schon. Ja? Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nie verstanden, was Staatsanleihen sind. Das hat mir noch niemand plausibel erklären können. Ja? Also für mich war das von klein auf immer ein Betrugsschema. Ja? Und vielleicht bin ich durch meine Herkunft da ein bisschen geeicht, dass ich diesen ganzen Versprechungen in der Fiat-Welt immer sehr, sehr skeptisch gegenübergestanden bin. Und
ich war mal auf Urlaub vor ein paar Wochen in der Oststeiermark oder Obersteiermark, bin mir gar nicht mehr sicher, in der Steiermark, Rossegers Waldheimer, in der Gegend. Und das war ein kleines Airbnb-Häuschen auf einem Bauernhof und mit dem Bauer dort geredet und der hatte eine Photovoltaikanlage und als ich ihm gesagt habe, naja, Bitcoin-Miner anschließen für die Überschussenergie, hat er sofort verstanden.
Ja.
Also das meine ich damit, ja, weil wenn du ja. Aber wie wird man jetzt vom Südtiroler Bergbauernbuben zum Veranstalter der Bitcoin 22, BTC 22 in Innsbruck? Vielleicht einen kurzen Zwischenschritt, also wie landet man überhaupt in Innsbruck beziehungsweise in deiner Branche? Also du bist ja auch Eventmanager und Eventveranstalter, das heißt, das ist jetzt nichts ganz, ganz Entferntes für dich, dass du jetzt diese Veranstaltung machst, mit über 1000 Teilnehmern wahrscheinlich, aber es ist trotzdem ein weiter Weg, ne? Also kannst du uns den ein bisschen beschreiben?
Ja, ich kürze ein bisschen ab. Ja. Ich fange an, ich habe meine Firma gegründet am 11. September 2001. Ja, 9/11. Am Vormittag sind wir beim Notar gesessen, haben den GmbH-Vertrag unterzeichnet. Am Nachmittag war klar, das wird ein holpriger Start. Finde ich einen unglaublichen Zufall, ja, dass ich an diesem Datum meine einzige GmbH, die ich in meinem Leben gegründet habe, beim Notar unterschrieben habe. Ja. Und durch das Losgangen, also jetzt seit 21 Jahren, wie schön, 21, ja.
Gratulation.
Danke. Hab auch diesen holprigen Start mit Schrammen überstanden. Dann kam das Jahr 2008. Vorher das Jahr 2007. Ja, 2007, Finanzkrise, USA. Hat man so aus dem Augenwinkel ein bisschen beobachtet. Ja, was ist da los da drüben? Ist es ein amerikanisches Phänomen oder wird es auch nach Europa überschwappen? Und meine Zahlen waren sehr, sehr gut damals. Und ich bin eben im Eventgeschäft, ich betreue Firmenkunden, die nach Tirol kommen. Das sind in der Regel Großkonzerne. Und ich habe damals schon gewusst, ich bin extrem, oder mein Geschäft ist extrem konjunkturabhängig. Und meine Zahlen haben immer ein halbes Jahr, bevor die Wirtschaftsprognosen in irgendeiner Richtung abgegeben haben, habe ich schon gewusst, wo die Reise hingeht. Ja. Und meine Zahlen 2007, 2008 waren sehr, sehr gut. Ja. Und deswegen habe ich wirklich die Hoffnung gehabt, ja, das ist ein amerikanisches Phänomen, das geht uns nichts an.
Aber das ist wichtig, es war nicht so, dass du gute Zahlen hattest und deswegen quasi berauscht warst vom eigenen Erfolg, so wie das auch oft bei Bitcoin oder auf den Aktienmärkten ist, sondern du hattest schon die Erfahrung, dass deine Zahlen drehen, bevor die Krise richtig. Eigentlich wirklich kommt.
Genau.
Ist aber in dem Fall nicht passiert.
Nein, eben nicht. Ja. Und ich habe 2007 von einem Freund ein Buch geschenkt bekommen, Max Otte, der Crash kommt. Und das habe ich gelesen, das war für mich total plausibel. Das war das erste Mal, dass ich mich mit Geld überhaupt beschäftigt habe. Und habe dann das Buch in das Bücherregal reingestellt und immer so im Vorbeigehen habe ich das immer so eher feindselig, diesen Bücherrücken angeschaut und habe da meine Zahlen gesehen, habe in den Nachrichten gesehen, USA, da geht es drunter und drüber und habe das Buch als Bedrohung empfunden. Ja, und ich habe es dann irgendwann, nach ein paar Wochen, habe ich es in den Müll geschmissen.
Wer haut denn Bücher in den Müll?
Das war das einzige Buch in meinem Leben, was ich in den Müll geschmissen habe. Ja? Und ich habe genau gewusst, der Hund, der hat recht. Ja?
Du wolltest es aber nicht wahrhaben.
Ich wollte es nicht wahrhaben. Ja. Ne? Ich habe 8 Jahre lang für die Bank gearbeitet, Kredite getilgt, ne? War kurz vor dem Bankrott und habe das irgendwie noch hinkriegt. Und 2008 war er endlich fertig und ich dachte, okay, jetzt verdiene ich das erste Geld, kaufe mir eine Wohnung und diese Wurstelei hat endlich ein Ende. Ja.
Du hast nicht für die Bank gearbeitet, du hast deinen Kredit
zurückbezahlt. Ich habe meinen Kredit getilgt, richtig, genau. Und dann kommt dieses Buch und er sagt, okay, der Crash kommt und denkt wieder nichts. Und deswegen habe ich das als Bedrohung empfunden. Und deswegen, das war auch der Grund, warum ich das Buch dann in den Müll geschmissen habe, ja. Und wenige Wochen später war dann klar, okay, meine Zahlen, ich habe innerhalb von wenigen Wochen wurde 75% meiner Buchungen storniert. Und dann war klar, okay, die Finanzkrise ist jetzt da, ja, die wird mich massiv treffen und es geht wieder ums Überleben. Und das war im November 2008, da bin ich zum Goldbug geworden, ja. Also ich habe mich eigentlich nie mit Geld beschäftigt und da war klar, okay, unser Finanzsystem, da ist massiv was faul. Ich habe noch überhaupt nicht sagen können, was. Aber ich bin über Bauchentscheidung getroffen, bin am nächsten Tag auf die Bank gegangen, habe meine Guthaben behoben und habe mir Gold und Silber gekauft.
Ganz genauso wie meine Geschichte.
Ganz genau.
Nur, dass ich nicht Silber gekauft habe, weil Silber ist die Shitcoin der Natur. Mhm. Aber hast du das Silber noch?
Also ich habe beides noch, ja. Beides noch. Ich war total überzeugt von Gold und Silber. Hätte mir nie vorstellen können, dass ich einen kleinen Teil davon verkaufen werde. Und ich habe letztes Jahr einen Teil davon verkauft und habe damit Bitcoin gekauft. Ja. Und das war für mich dann, da habe ich es dann selber geglaubt, ja, dass
Bitcoin
das bessere Gold ist. Ja.
Du hast richtiges Geld für richtiges Geld getauscht. Ja, richtig. Also ich finde ja diese Diskussion, ich führe sie hier immer wieder und ich werde sie noch jahrelang führen wahrscheinlich, aber die Diskussion Bitcoin gegen Gold führt eigentlich am Weg vorbei. Also es spielt im Portfolio eine sehr ähnliche Rolle. Ich kann alle Argumente nachvollziehen, warum Bitcoin unter Anführungszeichen das bessere Gold ist, aber am Ende des Tages hat das eine bereits ein Standing und das andere muss sich erst draufkämpfen und es spricht ja nichts dagegen, beides zu halten. Ja? Also das außer man, ja, also ich meine, ich verstehe schon, dass man bei Gold Nachteile auch mit sich bringt, das ist gar keine Frage. Aber du hast Gold gekauft, aber eben nicht Bitcoin.
2008.
Fair enough, aber auch die Jahre darauf noch nicht. Also du bist erst letztes, oder nicht letztes, aber erst in den letzten Jahren wirklich hineingefallen in den Kaninchenbau.
Naja, ich muss sagen, ich habe 2013 war mein erster Kontakt mit Bitcoin. Ja. Über die österreichische Schule, ne, Scholarium, Rahim, habe ich da kennengelernt. Und
Da sind wir gleich beim ersten. Also Rahim Dagezadegan, einer der Vortragenden, einer der Teilnehmer an der Konferenz, auf den sich sicher viele freuen werden. Er war bei mir im Podcast, haben mir ganz viele Leute gesagt, den musst du wiederholen, der ist einfach super. Niemand erklärt das so gut wie der Rahim. Aber wie bist du zum Rahim gekommen?
Ja, ich habe dann eben 2008 November habe ich Gold Silber gekauft und dann wollte ich langsam anfangen, ein bisschen verstehen, was passiert da, ja. Und natürlich, man googelt, man findet das eine oder andere. Bin dann irgendwie zur österreichischen Schule gekommen und österreichische Schule, das hat mich dann ziemlich schnell nach Wien geführt, damals Institut für Wertewirtschaft, das heutige Scholarium. Habe da mein erstes Seminar besucht und da war vom ersten Satz an klar, jawohl, da bin ich daheim, das ist solide, da finde ich Antworten auf meine Fragen. Das war 2012. Und im 2013 das erste Mal habe ich in dem Rahmen dann von Bitcoin gehört. Und Rahim, muss man ihm heute noch zugute halten, war vermutlich der erste Österreicher, der das Phänomen Bitcoin einigermaßen verstanden hat und von Anfang an sehr neutral, wenn nicht positiv darüber gesprochen hat. Ja. Viele andere Österreicher, die haben es zum Teil bis heute nicht verstanden. Ja, was
Bitcoin Österreicher ist. As in Austrians.
Austrians, mhm. Genau. Gerade die Kollegen in Deutschland. Ja, okay, aber im Rahim bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er da im 2013 schon eigentlich sehr, sehr tolle Infos über Bitcoin von ihm gehört habe und habe dann im 2015, da habe ich das erste Mal gekauft, ja. Kleine Beträge, es ist nur ums Lernen gegangen, ja, aber ich habe zum Kurs von 250 Euro habe ich meine ersten Bitcoin gekauft, ja. Und es war damals noch relativ schwierig, Bitcoin zu kaufen, also kein Vergleich zu heute. Und habe dann gewusst, wie es geht und war auch überzeugt. Habe auch, glaube ich, im Wesentlichen verstanden, was Bitcoin ist. Und wollte eigentlich einen größeren Betrag auch von meiner GmbH in Bitcoin investieren. Und bin dann eigentlich vom Erfolg überrollt worden. Also meine Geschäftszahlen waren auf einmal wieder so gut, dass ich überhaupt keine Zeit mehr gehabt habe, mich um Bitcoin zu beschäftigen und habe dadurch eigentlich das Thema ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann 2017 beim Hype, da habe ich wieder Kontakt gehabt, da waren die ganzen Freunde auf einmal bei Bitcoin, ja. Und aber eben, ich habe da so viel Arbeit gehabt, ich habe mich da eigentlich zu wenig darum kümmern können. Und erst 2020 bin ich dann so richtig ins Rabbit Hole gefallen. Und seitdem würde ich sagen, bin ich Bitcoiner.
2020 kam dann die Pandemie. Mhm. Ich nehme an, das war für dein Eventgeschäft jetzt auch nicht optimal.
Ja, das war von heute auf morgen 100% Storner. Also,
und da hast du dann aber die Zeit gehabt.
Richtig.
Ne? So wie viele andere auch. Hast du dann ein bisschen zu Hause gesessen und nach dem ersten Schock hast du so Zeit, dich mit Bitcoin zu beschäftigen oder mit Geld generell. Ja. Wie bist du das? Also du bist offenbar jemand, der gerne aktiv was tut. Ne? Also du hast nicht nur Bücher gelesen, sondern bist gleich zum Scholarium oder zum Institut für Wertewirtschaft. Du bist nicht nur Bitcoiner, sondern machst gleich ein Event, ja, ein, wo die Leute zusammenkommen. Also dir liegt es offenbar am Herzen, dass auch direkt die Leute sich austauschen können. Und wie bist du das dann 2020 angegangen? Also hast du dann angefangen, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen oder was war so dein Weg?
Also das Erste, was ich gelesen habe, das war der Saved in the Moose, der Bitcoin Standard. Und das war eigentlich nichts Neues, habe ich gemerkt. Ich meine, das Buch, das war super, ja. Aber da geht es zu 90% über Geldgeschichte. Das habe ich eigentlich alles schon rauf und runter dekliniert gehabt. Und das letzte Kapitel über Bitcoin, muss ich sagen, im Wesentlichen nichts Neues zu dem, was ich 2013 und 2015 über Bitcoin gelesen habe. Ja. Aber es hat mir halt bestätigt, jawohl, das ist jetzt immerhin 10, 12, 13 Jahre alt, das Phänomen. Und das ist mehr als irgendein Versuch, solides Geld in die Welt zu setzen. Das ist etwas, was da ist, um zu bleiben. Ja. Das verschwindet auch nicht mehr. Und das Buch war insofern für mich wichtig, dass ich angefangen habe, meine Haltung gegenüber Gold und Silber nochmal zu überdenken. Gerade das Thema Silber. Und so der Schlüsselsatz war, Die Erkenntnis, dass es die 800-fache Papiersilbermenge gibt wie physisches Silber. Die 800-fache Menge. Ja. Das heißt, du kannst am Papiermarkt jeden Preis haben, den du haben willst. Ja. Also der physische Markt, der ist so klein, ja, spielt da eine sehr geringe Rolle. Ja. Und auch beim Gold diese Zentralisierungstendenzen, ja, die der Safety Nemus da aufgezeigt hat, das hat mich schon sehr überzeugt und hat dann zur Folge gehabt, dass ich eben einen Teil verkauft und gegen Bitcoin eingetauscht habe.
Es ist eigentlich schon fast ironisch, weil jede Goldtheorie, die ich je geglaubt oder gelesen oder gehört habe, läuft darauf hinaus, dass die Zentralbanken etwas damit tun oder es zumindest lassen. Also zum Beispiel meine Lieblingstheorie, können wir mal in Ruhe drüber reden, die ist Free Gold. Das ist so die Idee, dass du quasi Gold komplett demonetisierst, aber gleichzeitig schon noch hältst und und nach Marktwert bewertest als Zentralbank, so wie es die EZB tut, und den Goldpreis eigentlich relativ frei steigen lässt. Mhm. Ja? Und nicht versuchst zu manipulieren, weil am Ende des Tages ist Geldpolitik ist immer eine Form der Goldpreismanipulation, aber es gab nie die Idee, auch nicht unter Goldbugs, dass du wirklich ein System aufbaust, vollkommen ohne Zentralbanken. Mhm. Und Bitcoin hätte dieses Potenzial. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum das so schwer zu verstehen ist. Weil ironischerweise, wie du richtig sagst, es ist relativ zentralisiert Gold, relativ, natürlich nicht immer noch sehr dezentral, aber relativ zentralisiert. Aber es ist sozusagen eine Chance für die Notenbanken, nochmal eine Trumpfkarte zu ziehen, wenn sie unbedingt müssen. Deswegen haben sie es ja. Dafür haben sie es ja. Gut, Gold wird jetzt nicht wertlos von heute auf morgen, das sicher nicht, aber wir wollen auch gar nicht über Gold reden, aber wir wollen auch nicht reden über, und das ist ein Thema, das dir sehr wichtig ist, hast du ein eigenes Thema dazu, ein Interview dazu gegeben. Du warst von Anfang an einer, der voll auf Bitcoin und nur auf Bitcoin gesetzt hat, oder hattest du auch sogenannte Altcoins?
Hatte ich, ja. Also es war schon jahrelang meine Angst oder meine Befürchtung, dass ein anderer Coin daherkommt, der mehr drauf hat wie Bitcoin, ja. Und das habe ich dann eben 2020, so im ersten Lockdown, wo ich mich wieder intensiver damit beschäftigt habe, diese Angst habe ich sofort abgelegt, ja. Und habe verstanden, was Bitcoin einzigartig macht, ja. Diese Entstehungsgeschichte, diese Dezentralität, dass es kein Unternehmen dahinter gibt, wie bei allen anderen Altcoins. Und also ich habe eine ganz kleine Shitcoin-Phase hinter mir. Aber bin seit 2020 zu 100% überzeugt, dass es nur um Bitcoin geht und der ganze Rest vernachlässigbar ist, sofern der ganze Rest nicht Betrug ist, ja.
Du lässt das sehr, sehr konsequent auch in die Konferenz hineinfließen. Mhm. Ja, also das ist ein Thema, das ist in der sogenannten Kryptoszene extrem sensitiv. Ja, das kennen außerhalb der Bitcoin-Kryptoszene, versteht das niemand. Mhm. Aber wir Bitcoiner bestehen darauf, wir machen Bitcoin und nicht Krypto. Und wir machen bei der BTC 22, wie hast du es gesagt, auf der Bühne nur Bitcoin. Mhm. Und dann aber auch unter den Sponsoren. Und das ist schon sehr interessant. Also ihr wollt 21 Sponsoren.
Genau.
Hauptsponsor ist, so wie hier auch, aber das ist Zufall tatsächlich, Coinfinity. Mhm. Und sonst auch nur Bitcoin-Only-Firmen?
Genau, also wir haben gesagt, wir machen Bitcoin-Only und auch die Sponsoren, das muss glaubwürdig sein. Ja? Ich war im April in Miami, auf der Bühne ist es zu 99% um Bitcoin gegangen, ja. Aber in der Ausstellung und bei den Sponsoren, da waren einfach sehr, sehr viele Shitcoiner dabei. Und das war für mich ein bisschen ein Makel. Ja, ich habe mir gedacht, das ist nicht ganz glaubwürdig. Ja. Und wie in Innsbruck, wir machen das anders. Auf der Bühne eh klar, nur Bitcoin, aber auch die Sponsoren, die müssen das mitleben. Ja. Und ich darf das vielleicht sagen, dass ich oder dass wir es uns erlaubt haben, 3 Goldsponsoren abzulehnen. Also wir hatten 3 Zusagen von Sponsoren, die 3x 35.000 Euro bezahlt hätten oder zahlen wollten.
Und die habt ihr abgelehnt, weil?
Weil ein Unternehmen, das auf der Startseite der Website stehen hat, 70 plus Krypto-Trende, Trading und Lending, ja, die das auf der Startseite stehen haben, ja, die können nicht bei uns Sponsor machen. Das ist nicht glaubwürdig. Ja. Also ich habe 105.000 Euro an Sponsorengeldern habe ich abgelehnt. Und ich denke, das kann ich mir vielleicht nicht leisten, aber es ist ein klares Statement, ja, dass wir da keine Kompromisse eingehen wollen.
Ja. Und die anderen Sponsoren-Slots sind inzwischen voll?
Sie sind noch nicht voll. Ja. Also wir sind gut aufgestellt, wir haben Sponsoren, aber es sind noch einige Plätze frei. Und ich muss da wirklich auch nochmal ins Mikrofon reinsagen, es gibt ein paar Bitcoin-Only-Unternehmen, ja, die einfach in Innsbruck dabei sein müssen. Ja. Die gehören dazu, die spielen in dieser Bitcoin-Only-Welt, die eh schon so klein ist, eine ganz zentrale Rolle. Ja. Und auch wenn das kleine Unternehmen sind, ja, die auf ganz finanziell natürlich auf einer dünnen Decke unterwegs sind, ja, aber so teuer sind unsere Sponsorentickets nicht. Ja, wir haben ein dreistufiges Modell. Und bitte, ich muss da wirklich nochmal aufrufen, alle, die in dem Bereich unterwegs sind und auch in den nächsten Jahren unterwegs sein wollen, die müssen in Innsbruck dabei sein.
Im September, Mitte September, das wird dann auch wirklich da, also quasi die Bärenmarktkonferenz schlechthin.
Ja.
Wo dann echt nur noch, also das ist gut, dass du die Shitcoiner kommen ja dann eh nicht mehr. Nicht? Das ist dann die Phase, wo dann das Interesse ganz stark zurückgegangen ist, ja. Und vielleicht dann auch wieder auch in der Mainstream-Presse das Ganze vielleicht auch eher präsentiert wird als Kuriosum und weniger als um Gottes Willen, hast du nicht gesehen, die Bitcoiner schon wieder mit ihrer Geschichte. Also ich bin da total, ich finde das toll, also ich versuche das ja auch ähnlich zu pflegen, dass ich sage Bitcoin only, und das ist jetzt nicht ganz einfach, weil es ist einfach eine extrem kleine und eine sehr junge Branche. Aber ich glaube, dass jetzt auch mit diesen ganzen Katastrophen im Krypto- und Altcoin-Markt sich auch zeigt, dass also dieses viele Geld, das da eben aus dieser anderen Ecke kommt, das ist auch schnell wieder weg. Und zwar wortwörtlich, es ist einfach gerugpullt, einfach verschwunden, aber es ist auch einfach, es ist wie eine süße Droge, und es ist natürlich auch als Veranstalter sehr verlockend zu sagen, das Geld nehme ich, aber ihr dürft halt nur über Bitcoin reden, aber in Miami kann ich mir gut vorstellen, dass das irritierend ist, und natürlich macht es auch was mit der Veranstaltung. Mhm. Also auch keine NFTs?
Nein.
Kein DeFi?
Nein, um Gottes Willen.
aber dafür,
ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man über Gold und Silber vielleicht ein Panel macht, ja?
Weil immerhin, ja. Deine Sponsorenpakete heißen Gold, Silber und Bronze, oder wie?
Na, Bitcoin ist der Hauptsponsor, ja. Gold und Silber.
Okay, aber Gold kommt zumindest noch vor, und auch Silber bekommt noch, also auch in der Sprache. Also,
richtig, ne? Ja.
Also ich werde mich weiterhin dagegen wehren, dass die Bitcoiner da komplett das Gold vernachlässigen, ja, weil am Ende des Tages glaube ich auch, dass es durchaus eine Rolle spielen könnte im Alltag, ja, als Peer-to-Peer-Handel. Ja, Gold gegen Bitcoin. Why not? Ja, gehst auf, will haben, Sache ist erledigt. It's not financial advice, wir machen hier keine Finanzberatung. Steht alles im Disclaimer. Gut, das ist sehr konsequent, und das finde ich sehr gut. Was sind denn so jetzt was kann sich denn das Publikum jetzt auch erwarten von dem Dings? Die Tickets sind nicht ganz billig. Ein Thema, das wir ansprechen wollten. Ein Thema, das du ansprechen wolltest.
Ja. Denk mal, niemand ruft da Preise auf, um sich die Taschen vollstopfen zu wollen, ja? Sondern es geht darum, so eine Konferenz, die kostet eine Stange Geld. Ja? Das Kongress Innsbruck lässt sich ordentlich bezahlen. Ja? Wir wollen aber super Technik auf der Bühne haben. Ja? Das ist einfach wichtig, ja? Dass das State of the Art ist. Ja? Und das kostet alles Geld. Und gratis gibt es nichts. Ja? Und ich meine, das Konferenzticket kostet plus minus 500 Euro. Ja? Das ist viel Geld, aber was sind 500 Euro?
Ja? Außerdem gibt es minus 25%, wenn man in Bitcoin bezahlt, und nochmal minus 5% mit dem Gutscheincode NICO21.
Genau, sprich 30% Rabatt bei Bitcoin-Zahlung. Ja? Trotzdem ist es nicht gratis, ja, und auch die Anreise kostet, man braucht vermutlich auch Hotelzimmer, ja, unterm Strich kostet es, ja. Aber die Konferenz in Innsbruck, die wird, glaube ich, ganz ein wichtiges Element sein. Ja? Also rückblickend wird man sagen, verdammt, wieso war ich da nicht dabei? Ja, ich glaube, es wird legendär werden. Und habe natürlich am Anfang ein bisschen gehadert, dass der Kurs jetzt so nach unten geht und die Stimmung so schlecht ist. Seit Wochen, muss ich sagen, bin ich extrem happy drüber. Ja?
Aber das ist absurd. Ich meine, ich auch, aber es ist absurd.
Ist es nicht, ne? Also, ich glaube, dass die Konferenz am Tiefpunkt des Bärenmarktes stattfinden wird, ja. Und dass jeder, der im September in Innsbruck sein wird, da weiß man, der kommt nicht, weil er gerade die Zeitungen drüber schreiben, ja, sondern der kommt, weil ihm das Thema am Herzen liegt. Und ich muss da wirklich jeden dazu aufrufen, ja, Bitcoin ist so wichtig, ja, und wir müssen im September wirklich ein Zeichen setzen. Und es ist wichtig, dass wir 1.000 bis 1.500 Bitcoiner im September in Innsbruck haben werden. Und ich muss da wirklich jeden aufrufen, kommt nach Innsbruck, es wird sich lohnen. Und das Treffen wird legendär werden.
Wir haben inzwischen eine proppevolle Agenda. Auf der Bühne moderieren werde ich gemeinsam mit der Debbie von Bitcoin trifft Debbie, die seit 2 Tagen oder 3 Tagen mit Roman verheiratet ist, mit dem Blog-Trainer. Ja, herzliche Gratulation an die zwei. Da freue ich mich sehr drauf. Aber wen werden wir dann dort alle empfangen? Also wir haben vom Rahmen haben wir schon geredet. Der Roman kommt natürlich auch. Der wird auch einen Talk halten. Was sind die für dich interessantesten, die wichtigsten Themen? Was sind vielleicht die kontroversesten Themen? Wo muss man quasi auch darauf achten, dass wir auch über alle Konflikte und auch Kritik reden? Und wer sind... Wovon erwartest du den meisten?
Ja, also die Agenda ist seit wenigen Tagen ist sie fertig. Ja. Wir haben da wirklich Monate daran gearbeitet. Und ich muss sagen, ich bin super happy mit der Agenda. Also es sind so viele Highlights dabei. Und ich vergleiche es mit der Konferenz in Miami und mit der Konferenz in El Salvador letztes Jahr im November. Ja. Inhaltlich, glaube ich, sind wir besser als diese beiden großen Leitkonferenzen weltweit. Ja. Mein persönliches Highlight ist die Eva Maria, sogenannte Bitcoin-Oma.
Okay.
Ja, einfache Frau, die ich vor wenigen Wochen in irgendeinem Podcast gehört habe, habe ich sofort eingeladen, weil die bringt es, Bitcoin ist sehr komplex, ja, aber im Grunde ist es auch ganz, ganz einfach. Ja. Und diese alte Dame, die hat es verstanden, es so auf den Punkt zu bringen, ja, warum Bitcoin so wichtig ist. Ja.
Sag es in einem Satz.
Versuch's. 21 Millionen. Mhm. Ja. Und wir haben uns das auch auf unser T-Shirt drücken lassen. Darf ich das einmal in die Kamera zeigen? Jawohl, so.
Was steht hinten drauf für alle Hörerinnen und Hörer, die nur im Audio dabei sind?
21 Millionen. Okay. Ja, das ist der Kern. Ja? Und Bitcoin ist begrenzt. Ja? Das ist Softwarecode, das kann man auch nicht ändern. Das ist spieltheoretisch unmöglich. Ja? Es gibt 21 Millionen. Und es geht darum, einfach einen möglichst großen Anteil von diesen 21 Millionen sein eigen zu nennen. Ja? Das ist der Kern.
Ja? Aber was machen wir dann? Aber die Frage müssen wir beantworten, weil sie wird immer wieder gestellt. Was machen wir dann? Weil dann sitzt jeder auf seinen Bitcoin und was machen wir dann? Da ist das nicht schlecht für die Wirtschaft, wenn dann die Deflation kommt und dieser ganze Fehlefanz?
Nika, da hast du so viel kompetentere Gesprächspartner schon in deinem Studio gehabt. Frage in Rahim und Co., ja, nicht mich.
Hältst du inzwischen Bitcoin als Firma?
Ja.
Seit wann?
Seit 2020.
Okay, also das heißt, dann hast du es dann durchgezogen?
Ja,
okay. Absolut, ja. Und das ist dann auch relativ einfach gegangen oder wie funktioniert das überhaupt? Ist das einfach dann in den Büchern oder wie hält man es?
In den Büchern, also meine Barreserven halte ich zum großen Teil in Bitcoin, ja.
Und du bist quasi das Tiroler
Michael Saylor auf Klein, ja. Genau.
Gut, Michael Saylor hat auch schon zugesagt.
Richtig.
Da habe ich das richtig verstanden, dass ich mit Michael Saylor dann diskutieren darf?
Ich glaube schon, ja.
Freue ich mich sehr drauf.
Ja. Vielleicht die Vorgeschichte noch ein bisschen, oder? Ja. Wir reden jetzt über Michael Saylor in Innsbruck, ja, aber wie ist das entstanden? Ja, das möchte ich noch kurz erzählen. Ich habe im Juni 2020 eine Konferenz Rahmen österreichischer Schule in Alpbach organisiert mit 50 Teilnehmern. Das war damals das Limit, was Corona-bedingt zugelassen war.
Das war auch das vom Scholarium auch.
Ja, genau,
das, ich kann mich erinnern. Ich war fast hingefahren, aber ich wusste nicht, dass du dahinter gesteckt bist.
Genau. Da waren eben ganz viele Bitcoiner. Und Johannes Grill zum Beispiel war dabei, Präsident Bitcoin Austria. Und der hat mich damals in Alpbach gefragt, ob ich nicht in Tirol ein kleines Tiroler Meetup organisieren möchte. Und ich sage, ja, natürlich, kein Problem, können wir machen. Aber habe ich gesagt, ich möchte es so machen, dass es eine gewisse Breitenwirksamkeit hat. Dass auch normale Leute wie ich sich dahin getrauen. Da war gerade die Zitadelle in Sachsen um, in dem Bitcoin-Schloss. Das hätte mich auch interessiert, aber hätte ich mich nie hingetraut. Das war für mich so nerdig. Und die haben gedacht, da kann man nur als Programmierer oder als Hardcore-Bitcoiner hin. Ja, was tue ich da? Ja. Und die haben gesagt, ich mache das gerne in Tirol, aber eben so, dass sich halt normale Mittelständler auch dahin trauen. Und da war eben die Überlegung, gehen wir ins Kongresshaus, das kennen die Leute, da ist die Hemmschwelle am geringsten. Und ich habe dann den kleinsten Saal im Kongress Innsbruck angefragt. Und haben wir dann gedacht, naja, den Ticketverkauf kann ich dich machen, mich kennt niemand, ja. Wir brauchen da irgendeinen Vertrieb, ja. Und dann dachten wir, eigentlich wäre es ja naheliegend, die Podcaster und YouTuber, die ich seit Jahren ein bisschen verfolge, dass die ja, das bewerben. Und die war dann so frech, dass ich ein Zoom-Meeting angesetzt habe, an einem Freitag, 11 Uhr vormittags, wo ich alle eingeladen habe, die ich halt so verfolge. War mir aber sicher, dass da kein Mensch dabei sein wird, außer der Nico vielleicht und der Johannes Grill.
Ja, ich war auch dabei, aber das war reiner Zufall, weil ich an dem Tag eben beim Johannes in Graz war, aber das war reiner Zufall.
Das war Zufall, genau. Eben, und ich habe dann eingeladen, Roman Blocktrainer, Bitcoin Verstehen, 21, Apricot Media, wie es halt alle heißen. Und schalte dann um 5 vor 11, klicke ich auf den Zoom-Link, ja, und war total überrascht, dass alle da waren. Und habe mir nichts anmerken lassen, dass ich überrascht bin. Und habe kurz präsentiert, was ich da vorhabe in Innsbruck. Und allem gesagt, ja, super Idee, wir unterstützen dich, aber du brauchst mehr Platz. Okay. Und der kleinste Saal, das waren 250 Sitzplätze. Ja? Da habe ich gedacht, das wird schon tough, 250 Tickets zu verkaufen. Aber gut, sie meinen, wir brauchen mehr Platz. Dann habe ich den nächstgrößeren Saal angefragt mit 600 Plätzen. Nächste Woche wieder Zoom-Meeting. Es waren wieder alle da, habe wieder kurz präsentiert. Und der Roman hat dann eben gemeint, ja super, aber du brauchst mehr Platz, weil 500 Tickets verkaufe ich allein in einer Woche. Aha, okay. Denkt ihr, wenn ihr wollt, dann nehmen wir den größten Saal. Dann habe ich die Dogana angefragt, 1470 Plätze, wieder Zoom-Meeting und dann waren es zufrieden.
Dogana ist der größte Saal.
Dogana ist der schönste, größte Saal von Kongress Innsbruck.
Ich kenne es ja noch nicht, aber es schaut wirklich cool aus, muss ich echt sagen. Also das wird, ich freue mich, also ganz ehrlich, ich habe schon so viele Moderationen gemacht, ja. Und jetzt zu sagen, dass mein Herzblut drinnen liegen würde, ist jetzt wahrscheinlich übertrieben. Aber das, auf den Moment, wo das losgeht, freue ich mich ganz besonders. Ich bin schon ganz nervös, was ich anziehen werde, weil normalerweise trage ich immer Sakko oder Anzug, aber das geht ja bei der Bitcoin-Konferenz nicht, oder? Muss man was schauen.
Ich habe mir da noch nichts überlegt, ja, aber...
Gut,
also aber die, ja,
als zwei jetzt. Männer unterhalten sich darüber, was sie anziehen, ja, okay. Das interessiert jetzt wirklich niemand mehr. Gut, also und jetzt kommt Michael Saylor, digital. Eben,
richtig, kleines Meetup, jetzt haben wir praktisch so gut wie das ganze Kongresshaus Innsbruck und sind mit Abstand die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, die es je gegeben hat, ja. Und das finde ich eine unglaubliche Geschichte. Also vor einem Jahr hätte ich das nie für möglich gehalten. Ja. Und eben, wo wir dann den großen Raum hatten, haben wir gedacht, okay, wenn wir die Tickets verkaufen wollen, dann brauchen wir Zugpferd. Ja. Und Zugpferd war für mich klar, Michael Saylor, Saved in the Moose. Ja. Habe das mal in die Runde geworfen und gesagt, naja, das wäre schon möglich, wieso nicht? Ja, probieren wir es. Ja. Und die haben zugesagt. Ja. Also wir haben jetzt Michael Saylor nicht live in Innsbruck, ja, Also der wird zugeschaltet und auch Saved in the Moose wird zugeschaltet. Aber alle anderen werden live auf der Bühne stehen.
Es kommt jemand noch aus der englischsprachigen Szene, der dort eine fast schon legendäre Rolle spielt, zu erkennen an seinem großen Hut.
Jimmy Song.
Wie ist das passiert?
Keine Ahnung. Ah, doch, Gigi. Der Gigi hat da irgendeinen Kontakt hergestellt. Auf einmal kommt eine E-Mail vom Gigi. Jimmy Song würde gerne in Innsbruck reden. Ich sage, ja, sicher. Ja. Und er kam mit der ganzen Familie, 6 Kinder plus Frau, eine Woche nach Innsbruck, wird da einen Vortrag halten, ein Kamingespräch halten und einen Workshop machen.
Das sind die englischsprachigen Stars sozusagen, aber ich habe das vom ersten Moment an gesagt und ich sage es immer wieder, ich glaube, die allermeisten Leute kommen tatsächlich für die Leute, die sie kennen, für die deutschsprachigen Leute. Ganz genau. Weil wir haben, wie du so richtig erwähnt hast, wirklich hohe Qualität. Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt keinen englischsprachigen Blocktrainer. Ja, es gibt ein paar, die sind ganz gut, aber es gibt keinen Roman und es gibt andere. Also ich bin extrem happy über die deutsche Szene, auch wenn sie natürlich jetzt ein bisschen kleiner ist. Jetzt wollen wir mal alle durchgehen, die kommen, die wir schon im Podcast hatten. Rahim?
Eben, Rahim, gell? Also ich bin ein riesen Fan von Rahim, gell? Der ist so ein bescheidener Mann. Und man muss ihm alles aus der Nase ziehen. Aber das ist
mein Job.
Das ist wirklich einer der klügsten Köpfe unserer Zeit. Und es ist eine unglaubliche Geschichte, dass der so zugänglich ist und dass der in Innsbruck einen Vortrag halten wird, auf den ich mich schon extrem freue.
Ijoma Mangold kommt?
Ijoma Mangold kommt. Super, Wahnsinn.
Zeit für Hedonist, auch eines der meistgeschauten, meistgehörten Interviews bei Was Bitcoin bringt, ja, und vollkommen zu Recht. Kann sich toll ausdrücken. Er hat diese Gabe, es einfach auch über die Technologiebubble und über die Geldbubble hinaus den Leuten zu erklären und er sich einfach, ja, also hat einfach Einfluss außerhalb der wie soll ich jetzt sagen, libertären Bitcoiner-Szene, sage ich mal. Maurice Höfken? Kommt nicht?
Weiß ich nicht.
die Eva Braukmann kommt, die habe ich letzte Woche eingeladen.
Genau, richtig. Also ich habe die über die kennengelernt und habe den Podcast gehört und habe sofort gesagt, Nico, den musst du sofort einladen. Ja? Eine Wienerin, lebt in Deutschland, Google-Mitarbeiterin. Hat Kinder und hat einen Podcast kinderleichtefinanzen.de und hat vor einem Jahr Bitcoin entdeckt und hat eine Aktion laufen, 1 Million Satz für 1 Million Frauen. Ja, das finde ich so großartig. Ja. Bitte, 1 Million Satz kostet zurzeit keine 200 Euro. Das kann sich jede Frau leisten. Und ich habe den Versuch jetzt bei ganz vielen Frauen in meinem Umfeld und Töchtern gestartet und die Eva hat es echt geschafft, diese Frauen in meinem Umfeld so weit zu bringen, dass sie 1 Million Satz gekauft haben.
Du hast einfach weitergeleitet, oder wie?
Richtig,
oder?
Genau. Schaut euch das an. Spricht euch die Frau an und die hat sie angesprochen. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass möglichst viele Frauen, die sich seit Jahrzehnten finanziell abgehängt fühlen, ja, jetzt die Gelegenheit ergreifen und lächerliche 200 Euro in Bitcoin stecken, ja, und das Geld liegen lassen und in 10 Jahren, glaube ich, haben sie ein Geld. Ja, 1 Million Satz in 10 Jahren, das wird ein Geld sein.
Professor Gunter Schnabel?
Ja.
Ist auch dabei, haben wir auch schon im Podcast gehabt, zu den wirklich ökonomischen Themen, den geldtheoretischen Hintergründen.
Holger von Krosigk wird sein.
Auf den freue ich mich schon, mit dem stehe ich auch in Kontakt. Den werden wir auch noch, der kommt auch bald, den hatten wir noch nicht, aber der kommt bald.
Ja. Profi-Skater in jungen Jahren, jetzt Verleger und wird über Bitcoin und Sparen, Sparkultur reden. Super Thema.
Christian Bischoff?
Christian Bischoff wird den Abschlussvortrag halten. Ja, ist ein Persönlichkeitstrainer, Coach, Riesen-Community, 600.000 Follower auf Social Media. Und der ist es einfach gewohnt, vor tausenden Leuten zu reden, ist ein großartiger Redner. Und der wird über Bitcoin und Persönlichkeitsbildung reden.
Ich glaube, dass das so wichtig ist. Ja. Ich glaube, weil erstens mal Bitcoin deine Persönlichkeitsbildung automatisch vorantreibt. Ja? Scarcity in Money. Ja? Das führt zu vielen anderen Dingen. Aber auch deswegen, weil einfach die Anzahl an Bitcoinern, die einfach auch ihr eigenes Ding machen wollen, ja, die vielleicht unternehmerisch tätig sein wollen, die was aufbauen wollen, ist einfach enorm hoch. Also das ist auch die Antwort auf diese Deflationsfrage. Ja. Also wenn in der Deflation niemand was tut, warum sind die Bitcoiner dann so fucking aktiv die ganze Zeit und können gar nicht anders als irgendwie unternehmerisch tätig zu sein und was aufzubauen, weil wenn du eine solide Basis gefunden hast, dann kannst du anfangen aufzubauen. Und da bin ich sehr gespannt. Werden wir auch noch einen Podcast haben vorher, freue ich mich auch sehr drauf. Gut, das heißt, Roman hatten wir noch nicht im Podcast, aber kommt bald. Debbie hatten wir schon im Podcast.
Roman und Debbie, vielleicht noch eines, ja. Die werden erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen. Ja, und das Thema, das habe ich Ihnen vorgegeben, das freue ich mich auch super, Bitcoin als Scheidungsgrund. Das ist so super. Ne? Das jung verheiratete deutschsprachige Bitcoiner Ehepaar steht auf der Bühne und
das
redet über Bitcoin.
Thema?
Ja.
Stadtland Scheidungsgrund. Ja, okay, gut. Bin gespannt. Ja. Ich hoffe, dass sie sich nicht dann anfangen zu streiten auf der Bühne. Ja. Nein, das wird nicht passieren. Nein. Wer noch?
Die Agenda wird in 1 bis 2 Wochen auf der Website stehen.
Und dann können wir uns über alle unterhalten.
Und ich finde keine Schwachstellen. Gell? Also es geht wirklich 3 Tage durch. Der erste Tag ist der Industrietag, da ist ein bisschen gemütlich, aber dann Freitag und Samstag, 16. und 17. September, das sind die 2 Hauptkonferenztage. Da geht es von 9 bis 18 Uhr durch, mit 5 Minuten Pausen dazwischen. Und ich frage mich, wann ich in die 2 Tage mal rausgehen kann, einen Kaffee trinken und was und zum Mittagessen. Gell? Es ist so dicht und so spannend und es gibt da kaum Vorträge, wo ich sage, das will ich nicht auch hören. Ja?
Marc Waleck ist dabei von Incrementum, Jonas Nick ist dabei, es ist Jeff von Fulmo ist dabei.
Ja.
Ich tue mir fast schwer, jetzt alle aufzuzählen, weil dann sind die böse, die ich vergessen habe.
Vergiss es. Die es Leute müssen sich selber die Agenda anschauen und kann garantieren, dass es inhaltlich am höchsten Niveau sein wird.
Es fehlt eigentlich de facto wirklich niemand. Es gibt auch ein eigenes El Salvador-Panel. Wie wird das ausschauen?
Ich habe El Salvador, vielleicht sollte man drüber reden, ja. Ich habe letztes Jahr im November per Zufall die Gelegenheit gehabt, Teil dieser deutschsprachigen Delegation zu sein, die nach El Salvador eingeladen war über die deutsche Botschaft. Und es war eine total beeindruckende Reise. Ja. Und ich habe mich da in das Land wirklich verliebt. Wunderschönes Land. Und auf der Konferenz und wir waren dann auch in den Ministerien eingeladen. Da haben wir die Wirtschaftsministerin kennengelernt von El Salvador, Maria Luisa Haim. Und ich stehe der Politik mit größtem Abstand gegenüber und will absolut nichts mit Politik zu tun haben, außer dass sie mich in Ruhe lässt. Aber diese Dame, die war beeindruckend. Ja? Die war extrem bescheiden, extrem intelligent, hat zugehört. Ja? Was man bei unseren Politikern nie irgendwo ansatzweise spürt, dass die auch mal zuhören und vielleicht auch mal was lernen wollen. Ja? Die wollen ihre Stehsätze losfahren, fertig. Ja? Aber die Dame, die war richtig smart. Und wir haben sie dann dort gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, im September 2022 nach Innsbruck zu kommen. Und wir haben sie eingeladen und sie hat gesagt, ja, wenn es geht, dann kommt sie. Und wir haben vor 2 Wochen wieder telefoniert und realistischerweise haben wir gedacht, okay, eine Live-Schaltung wird möglich sein. Aber so wie es aussieht, wird sie kommen.
Persönlich?
Persönlich, ja. Und wird die einzige Politikerin sein, die in Innsbruck auf die Bühne darf?
Das ist ein wichtiges Thema, nicht? Es gäbe andere Politiker, die dafür in Frage kommen würden. Ja. Politiker sind immer schwierig. El Salvador ist am Ende der Welt. Die Presse ist natürlich schlecht. Ja, in der New York Times gerade großer Artikel. Bukele macht das nur, um seine Macht zu zementieren, abzunenken von seinen Fehlern, bla bla bla. Was alles stimmen könnte. Mein Problem persönlich, und ich glaube, dass es bei vielen Bitcoinern so ist, ist, dass du, je stärker du dich mit der ökonomischen Realität beschäftigst, desto weniger interessiert dich Politik. Weil du verstanden hast, dass da gewisse Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Aber nach außen hin, die Leute lesen New York Times und interessieren sich für Politik und bringen das dann in Zusammenhang. Das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, da einen differenzierten und auch kritischen Blick zu werfen.
Also, so sehr ich die Frau Haim schätze, aber sie wird in Innsbruck wahrscheinlich sehr viele kritische Fragen gestellt bekommen und das zu Recht. Ja, also bin da noch sehr unschlüssig, was in El Salvador wirklich in einigen Jahren der Fall sein wird, ob das ein Fluch oder Segen sein wird. Ich fürchte ja aber, dass El Salvador für Bitcoin schon wichtig war, ja, aber dass es vermutlich einen Bärendienst erweisen wird, ja, dass das Experiment in El Salvador höchstwahrscheinlich oder möglicherweise nicht gut enden wird, ja. Also jedenfalls will jeder große namhafte Player auf der Welt, will, dass dieses Experiment scheitert.
Ja. Außerhalb von Bitcoin.
Außerhalb von Bitcoin, ja. Und eben Bitcoin ist eine Graswurzelbewegung, ja. Und top-down wie in El Salvador ist nicht der Weg, den wir Bitcoiner haben wollen, ja. Und ja, also so sehr es uns freut, dass Bitcoin dort gesetzliches Zahlungsmittel ist, aber ich denke, der Weg von oben herab, das ist der falsche Ansatz.
Ist ein guter Punkt, schwer zu sagen, aber es ist auch eine Antwort, die ich immer wieder bringe, weil die Frage, ja, welches Land wird es als nächstes adoptieren und so weiter. Ich glaube, wir sind total konditioniert darauf, nach oben zu schauen, was von dort kommt. Auch deswegen, weil wir uns nicht zutrauen, unser Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, worum es bei Bitcoin am Ende des Tages geht. Ne? Also, dass du auch die Verantwortung übernimmst. Und manchen Leuten liegt das halt näher und manchen nicht.
Genau.
Deswegen Graswurzelbewegung. Gut, jetzt haben wir den Bärenmarkt besprochen. Wir haben deine Geschichte besprochen. Wir haben grob das Programm umrissen, das in, wir wollen jetzt nicht sagen in zwei Wochen, aber es waren Ende. Wann ist das mit dem Programm zu rechnen? Ende Juli?
Also die Agenda ist fertig. Die Grafik arbeitet gerade daran. Das ist doch relativ komplex. Die Agenda, wie man die leicht verdaulich auf die Website bekommt, ich schätze in 1 bis 2 Wochen. Ende Juli bestimmt, ja.
Ende Juli ist das Programm da, die Agenda da. Und die Konferenz findet statt 15. bis 17. September. Wo kann man die Karten kaufen?
Online auf bconf.de. Hier. So, das ist die Website.
Bertha, Caesar, Otto, Nordpol, Friedrich, Dora, Emil.
Genau, .de, weil deutschsprachig. Wir haben gesagt, wir machen Bitcoin only und wir machen deutschsprachigen Content. Okay, bis auf die 3 Stargäste aus den USA, die nicht Deutsch sprechen. Da wollen wir auf Englisch unterwegs sein. Der ganze Rest wird in deutscher Sprache stattfinden.
Du hast mitbekommen, dass das Bitcoin Magazine inzwischen auch in Europa aufgeschlagen ist, in Amsterdam, aber das wird auch auf Englisch sein, ne?
Genau.
Okay, das heißt, das sehen wir nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung. Mhm.
Genau.
Und gibt es weitere Pläne? Also ist das da für dich eine einmalige Geschichte oder ist das etwas, was du dann jedes Jahr machen möchtest?
Ich will das jedes Jahr machen. Ich meine, das entscheide ich am 19. September, einen Tag nach der Konferenz, gell? Also das lasse ich rumgehen, aber für mich ganz klar, ich will nur mal Bitcoin machen, ja. Und mir ist das Thema sehr, sehr ans Herz gewachsen und Ziel ist, jedes Jahr im September eine große deutschsprachige Bitcoin-Konferenz zu machen. Ob sie jedes Jahr in Innsbruck stattfinden kann, weiß ich noch nicht. Aber es soll ein großes Treffen der deutschsprachigen Community sein.
Hast du gesagt, du möchtest nur noch Bitcoin machen?
Ja, wäre schon der Traum. Aber ich muss sagen, ich liebe auch mein Eventgeschäft. Ja. Also ich habe ja 2 Jahre kein Eventgeschäft gehabt. Ja. Ja. Seit Mai haben wir wieder und habe da schon wieder gemerkt, das ist brutal gern du. Ja. Da Leute aus der ganzen Welt zu treffen, mit ihnen am Berg zu sein. Oder im Wildwasser zu sein oder im Schnee zu sein. Das ist schon schön, werde ich auch weitermachen, ist ein gewachsenes Geschäft. Aber so richtig, richtig leben tue ich für Bitcoin, ja.
zum Leben gehört auch dazu, dass man nicht nur diskutiert über Politik und über kontroverse Gäste und über Geldgeschichten, sondern auch, dass man es sich gut gehen lässt, dass man ein bisschen feiert. Es gibt auch ein Rahmenprogramm, es gibt Musik, vielleicht zum Ausklang, was ist da alles noch zu erwarten?
Ja, also da kommt schon ein bisschen der Eventmanager in mir durch. Ja. Also es gibt am Abend, werden wir Partys feiern, ganz klar. Ja. Also wir haben Live-Musik, wir haben DJs, wir haben Künstler vor Ort. Es wird gutes Essen geben. Innsbruck, ja, kennen die Leute maximal von der Autobahn. Aber Innsbruck ist einfach eine wunderschöne Stadt.
Na, Innsbruck ist schon sehr schön.
Ich meine, es ist wunderschön.
Man kann schnell auf den Berg, wie du schon erwähnt hast. Also du hast alle Tiroler Klischees abgehackt sozusagen. Aber es ist auch ein bisschen beengend, oder? Dieses Gefühl, nicht?
Ja, ich empfinde es nicht. Ja, also ich liebe es, wenn ich, meine Frau ist aus dem Mühlviertel, ich liebe es, wenn ich da mal für 2 Wochen die Weite genießen kann. Aber sonst brauche ich schon den Anhaltspunkt von den Bergen. Ja. Also ich empfinde es überhaupt nicht beengend. Okay. Ich kenne aber Leute, ja, die von der Talsohle rauf ins Mittelgebirge wechseln müssen, weil sie sonst das Gefühl haben, dass die Nordkette sie erschlägt. Ja.
Aber es ist tatsächlich so, Innsbruck ist eine relativ große Stadt, aber mit extrem hohem Anteil an Fließjacken, würde ich sagen. Das fällt einem immer wieder auf, wenn man dort ist, damit man so schnellstmöglich auf den Berg sprinten kann. Nein, also Stichwort Party, Stichwort Musik.
Mhm. Ja. Ja, es gibt Party, es gibt Musik.
Das war die Vorlage, dass du die Rapper ankündigen kannst.
Ja, auch richtig. Ah, guter Punkt, ja. Wir haben zwischen den Vorträgen, die 5-Minuten-Pausen, da werden wir immer so Bitcoin-Raps einspielen, ja. Und bei der großen Sound Money Party am Samstag wird es dann auch einen Bühnen-Live-Act geben, wo die 2 bekanntesten Bitcoin-Rapper, die heißen Just Another Note und Too Bit to Fail, die 2 werden da auf der Bühne stehen. Ja? Und so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, keine Ahnung, sowas, rappen.
Bitcoin-Rappen. Ich freue mich sehr, mir geht da echt das Herz auf als alter Hip-Hopper, der nicht wirklich viel Zeit mehr für Musik hat, aber wenn die Kinder mich lassen, dann haue ich es auch im Auto mal rein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Peter, jetzt darfst du auf Urlaub fahren. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du da warst. Wir werden das Ganze fortsetzen. Vielleicht davor, vielleicht danach. Aber auf jeden Fall wird's eine coole Konferenz, wird eine gute Party.
Nico, vielen Dank für die Einladung und genial, dass du unser Moderator in Innsbruck sein wirst. Das war ein totaler Glücksgriff.
Ich freue mich schon sehr. Sag das erst nachher. Sag das erst nachher, aber das wird schon passen.
Cool.
Alles Gute. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.